WDR Zeitzeichen. Stichtag heute,
12. November 1840. Der Geburtstag des französischen Bildhauers Auguste Rodin.
Es ist ganz einfach. An dem Tag, da das Publikum meine Werke und die anderer Künstler, die mir nacheifern, anerkennt, werden die Lehren der Kunstakademie keinen Heller mehr wert sein.
Der Junge ist 13 Jahre alt. Ein verschlossenes Kind, das sich unter Gleichaltrigen verloren vorkommt. Es gibt so viel, das nicht hinein will in den Kopf. Schreiben und Lesen machen ihm Mühe. Aber aufs Zeichnen versteht er sich wie keiner sonst. Eines Tages, eine Szene wie im Märchen, entdeckt er in einer Ecke einen Klumpen Ton.
Mir war, als stiege ich in den Himmel. Ich formte einzelne Stücke, Arme, Köpfe, Füße. Dann wagte ich mich an eine ganze Figur. Im Nu hatte ich die Gesamtheit erfasst. Mit ebensolcher Mühelosigkeit wie heute. Ich war vor Freude außer mir.
Das Lebensthema ist gefunden. Allerdings braucht es einige Zeit, ehe Auguste Rodin sich der Welt verständlich machen kann. Erste Erfolge rund 30 Jahre nach der Entdeckung des Tonklumpens. Ein Skandal geht voraus. Was den Vorteil hat, dass ganz Paris auf ihn aufmerksam wird. Den 60-Jährigen preisen seine Bewunderer später als den neuen Michelangelo. Im Alter schwelgt Rodin in Reichtum, Ruhm und Ehre.
Ich bin eine Brücke zwischen gestern und morgen.
Ein Erneuerer, der mit der Tradition radikal bricht und den Betrachtern mit jedem seiner Werke vor den Kopf stößt. Seine Tugenden sind Geduld, Sturheit und eine wilde, geradezu ingrimmige Lust an der Arbeit. Auf dieser Grundlage reift eine gewaltige Schöpfung.
Als er hervortrat, trat er als Meister hervor. Darum war sein Werk so unüberwindlich, weil es erwachsen zur Welt kam. Rodin besaß die Kraft derjenigen, auf die Großes wartet, die schweigsame Ausdauer derer, die notwendig sind.
Der deutsche Dichter in Paris, Rainer Maria Rilke, setzt seine Bewunderung für Rodin in ein literarisches Werk um. 1902 ist er für ein paar Monate als Sekretär in seine Dienste getreten. Man geht im Streit auseinander. Der inzwischen erfolgsverwöhnte Meister ist launisch und herrisch geworden und wirft seinen Bewunderer nach einem Wortwechsel kurzerhand hinaus. Rilke lässt sich in seiner Ehrfurcht nicht beirren.
Für mich ist ihr Werk die Stimme, der ich inmitten der mich umgebenden Stille lausche.
Aus seiner Feder fließen ein Porträt des Künstlers als alter Mann und eine Würdigung seiner Kunst, die unübertroffen sind.
Unwillkürlich sieht man sich nach diesen Händen um. Nach den zwei Händen, aus denen eine Welt erwachsen ist. Man erinnert sich, wie klein Menschenhände sind, wie bald sie müde werden und wie wenig Zeit ihnen gegeben ist. Und man verlangt, die Hände zu sehen, die gelebt haben, wie tausend Hände, wie ein Volk von Händen.
Was immer diese Hände berühren, es wird etwas daraus, das die Zeitgenossen erschreckt und fasziniert zugleich. Rilkes Verbeugung gilt einem Künstler, der auch bei nüchterner Betrachtung als überragend erscheinen muss. Er setzt sich in der Darstellung von Menschen über Grenzen hinweg und erobert für die Bildhauerei eine neue Freiheit. Alle Nachfolger im 20. Jahrhundert, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht, stehen in seiner Schuld. Paris im Frühling 1889. Mit Böllerschüssen wird der 100. Jahrestag der großen Revolution begrüßt. Sie eröffnen zugleich die Weltausstellung. Die ganze Stadt in einem Taumel der Sensationen, die Atmosphäre aufgekratzt und ungestüm. Ein neuer Turm am Champ de Mars, eine riesige Eisenkonstruktion, entworfen von Gustave Eiffel, begeistert die einen, empört die anderen.
Unendliche Begegnungen des Lichts mit den Dingen.
Kaum weniger Aufsehen erregt ein Exponat zu Füßen des Eiffelturms. Der lebensgroße Gipsabdruck eines alten Mannes, Leid gebeugt, das Gesicht zerfurcht, das Gewand verschlissen. Eine raue Oberflächenbehandlung lässt die Plastik roh und unfertig erscheinen. Verwirrend, erschreckend für die Zeitgenossen, die an patriotische, lyrische oder allegorische Darstellungen gewöhnt sind. an Ebenmaß und Glätte und korrekte Proportionen.
Ich bemühe mich, in jeder Schwellung des Körpers, in jeder Mulde, das Spiel der Muskeln zu erfassen, die sich unter der Haut regen. So entfaltet sich die Wahrheit meiner Figuren von innen nach außen, wie das Leben selbst.
Das Leben selbst, die Natur, ist im Vorbild. Die Gruppe der Bürger von Calais, eines seiner berühmten Werke, bringt Rodins Anliegen meisterhaft zum Ausdruck. Einer aus dieser Gruppe, der Alte, schockiert die Besucher der Weltausstellung. Die Skulptur entsteht zum Gedenken an ein Ereignis während des Hundertjährigen Krieges, als englische Truppen Calais belagerten. 6 Freiwillige beschlossen, sich für ihre Stadt zu opfern. In Rodins Gestaltung der Menschengruppe treten auf ergreifende Weise alle Nuancen hervor. Todesfurcht, Revolte, Wehmut, gefasste Entschiedenheit.
Er wandte alle Aufmerksamkeit dem Moment des Aufbruchs zu. Er fühlte, wie jeder, beladen mit seiner Vergangenheit, dastand, bereit, sie hinauszutragen aus der alten Stadt.
Die Herren im Rathaus von Calais, die den Auftrag gegeben haben für die Plastik, hätten lieber eine einzelne Figur mit heroischen Zügen gehabt. Die 6 Gepeinigten, die unter den Händen von Rodin entstehen, wirken so, als habe der Künstler jeden einzelnen der Dargestellten persönlich gekannt und in langen Sitzungen Gelegenheit gehabt, seine Mimik und Gestik und seinen Charakter zu studieren.
Ich habe in den Wäldern gelernt, beim Anschauen der Bäume, beim Betrachten der Wolken, im Atelier, beim Studieren der Modelle. Überall, nur nicht in den Lehranstalten.
Dieser Mensch war ein Träumer, dem der Traum in die Hände stieg. Und er begann gleich mit seiner Verwirklichung.
Rainer Maria Rilke beobachtet den Künstler mit den Augen des Dichters.
Rodin erfasste das Leben, das überall war, wohin er sah. Er erfasste es an den kleinsten Stellen. Er beobachtet es. Er ging ihm nach. Er kennt alle Übergänge, weiß, woher das Lächeln kommt und wohin es zurückfällt. Er erlebt das Gesicht eines Menschen wie eine Szene, an der er selber teilnimmt.
Im Frühling 1889 hat der Name Rodin bereits die Runde gemacht. 36 seiner Skulpturen waren in einer noblen Pariser Galerie zu sehen gewesen, zusammen mit 70 Bildern des Impressionisten Claude Monet. Beide Künstler gelten als Vertreter einer neuen Strömung, einer Kunst, die auf kühne und originelle Weise beunruhigen will. Im Echo de Paris beschreibt ein Kritiker die Werke und die beiden Künstler.
Sie sind es, die in unserem Jahrhundert die vollendete Verkörperung der beiden Künste, Malerei und Plastik, darstellen.
Für Rodin der Wendepunkt und das Ende harter Jahre, in denen er mühsam und mit niedriger Arbeit sein Brot verdienen musste.
Je weiter er ging auf seinem entlegenen Weg, desto mehr blieb der Zufall zurück und ein Gesetz führte ihn dem anderen zu.
Geboren ist François Auguste René Rodin am 12. November 1840, heute vor 175 Jahren, in einem heruntergekommenen Pariser Viertel.
Wir wissen nichts davon. Er wird eine Kindheit gehabt haben. Irgendeine Kindheit in Armut, dunkel, suchend, ungewiss.
Die Eltern, einfache Leute, haben kein Verständnis dafür, dass ihr einziger Sohn nichts will und kann als zeichnen. Der Vater hätte den Jungen gern im Staatsdienst untergebracht, muss aber einsehen, dass daran nicht zu denken ist. Außerdem ist Auguste stumm, stur und bockig. Wie soll aus so einem etwas werden? Er meldet sich zur Aufnahmeprüfung an der École des Beaux-Arts und wird abgewiesen. Es fehle ihm an Inspiration, heißt es. Zu entmutigen ist er nicht.
Die Inspiration, das ist eine alte romantische Idee ohne Sinn und Verstand. Ich bin ein Arbeiter, der an den niedrigsten Verrichtungen Gefallen findet. Die Hände, die einen Block bearbeiten, rühren auch Gips an. Ich bin wie die Künstler der Renaissance. Sie waren Handwerker und keine vornehmen Herren.
Lange wird er von Gelegenheitsarbeiten leben, zeitweise als Stuckateur in Belgien. Und seine eigentliche Arbeit vorantreiben, sobald er Ruhe findet.
Jahre und Jahre ging Rodin auf den Wegen dieses Lebens als Lernender und Demütiger, der sich als Anfänger fühlt. Hinter der Arbeit, die ihn nährte, verbarg sich ein werdendes Werk und er wartete seine Zeit. Er las viel.
von Charles Baudelaire die Blumen des Bösen, Verse, die er später illustriert. Von Dante die göttliche Komödie, das gewaltige Höllentor, ein Auftrag der französischen Regierung, entsteht nach Motiven von Dantes Inferno und beschäftigt den Künstler mit Unterbrechungen mehr als 30 Jahre. Einige Skulpturen vom Höllentor haben, losgelöst vom ursprünglichen Zusammenhang, eine Solokarriere gemacht, darunter Der Denker und Der Kuss.
Er verwirklichte alle Gestalten und Formen des dantischen Traums, hob sie empor wie aus der bewegenden Tiefe eigener Erinnerung. Hier war das Leben, war tausendmal in jeder Minute, war in Sehnsucht und Weh, in Wahnsinn und Angst, in Verlust und Gewinn.
Im gesamten Werk Rodins findet sich tausendfaches Leben in Schmerz und Verlust, vor allem aber im Eros. Plastiken und Zeichnungen, die dem Körper huldigen, die über die Haut der Seele nachspüren. Paare in inniger Umarmung sind Herzstücke in Rodins Schaffen. Liebe, Tanz, Bewegung ganz allgemein beschäftigen ihn sein ganzes Leben.
Ich verbessere nicht die Natur, ich vereinige mich mit ihr. Ich kann nur mit einem Modell arbeiten. Der Anblick eines nackten Körpers erquickt mich. Ich verehre und bewundere ihn.
Der Kuss, vielfach fotografiert und reproduziert, als bestes Beispiel. Ein sitzendes Paar, nackt. Die Frau als der aktive Teil. Ihr Verlangen ist stark und unwiderstehlich. Sie nimmt sich ihn. Der Mann, wie Rodin ihn darstellt, wirkt überrascht.
Noch ist es die ewige Schlacht der Geschlechter. Aber das Weib ist nicht mehr das überwältigte oder das willige Tier. Sie ist sehnsüchtig und wach, wie der Mann. Und es ist, als hätten sie sich zusammengetan, um beide nach ihrer Seele zu suchen.
Auch in Rodins persönlichem Leben gibt es reichlich Liebe unterschiedlicher Prägung. Aus dem schüchternen jungen Mann ist eine imposante Persönlichkeit geworden. Klein und gedrungen wirkt er dennoch mit langem Bart und festem Blick, wuchtig und sehr energisch. Noch immer ist er schweigsam, aber sein Schweigen umgibt ihn jetzt wie eine geheimnisvolle Aura. Die gute Gesellschaft reißt sich um ihn. Jede Frau, die er will, kann er haben. Und sein Appetit ist groß. Die amerikanische Tänzerin Isadora Duncan, die auf ihre Weise nach neuen Ausdrucksmitteln sucht, über eine Begegnung mit dem Meister.
Er starrte mich unter halbgeschlossenen Lidern an. Dann kam er auf mich zu. Er fuhr mit seinen Händen über meine Hüften, meine bloßen Beine und Füße. Er fing an, meinen ganzen Körper so zu kneten, als ob er aus Lehm wäre, während von ihm eine Hitze ausging, die mich versenkte und dahinschmelzen ließ. Es war mein einziger Wunsch, ihm mein ganzes Wesen zu überlassen.
Zu Hause erwartet ihn Rose, seine Lebensgefährtin, die Mutter seines Sohnes. Sie hat schon die dunklen Jahre mit ihm durchgestanden. Meine arme kleine Feldblume, nennt er sie. Die Leidenschaft seines Lebens aber ist die Bildhauerin Camille Claudel. 10 Jahre dauert ihre Liebe und die Beziehung geht zu Ende, weil Camille nicht ertragen kann, dass es in seinem Leben noch andere Frauen gibt. Der Tod kommt am 17. November 1917. Über Rodins Grab in Meudon bei Paris erhebt sich eine seiner berühmten Skulpturen. Der Denker. Eine Figur aus dem Höllentor, gebeugt, das Kinn auf die Hand gestützt. Der Dichter sollte sie ursprünglich heißen und war von Rodin gemeint als Verbeugung vor Dante, dem Schöpfer der göttlichen Komödie.
Rodin war einsam vor seinem Ruhm.
Rainer Maria Rilke beschreibt, wie er den alternden Künstler erlebt hat.
Und der Ruhm, der kam, hat ihn vielleicht noch einsamer gemacht. Denn Ruhm ist schließlich nur der Inbegriff aller Missverständnisse, die sich um einen neuen Namen bilden.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. wdr.de